das neue Normal. Was steht jetzt eigentlich an? Folge 10. Starkregen und realistischer Optimismus. Sonja Sins, Organisationsentwicklerin, Moderatorin und Inspirationsquelle, postuliert Selbstständigkeit als Mindset und Selbstliebe, um vom Ego-System zum Ecosystem zu gelangen. Was im ersten Moment unter Umständen paradox klingt, ist für sie Voraussetzung für eine gelingende gesellschaftliche Transformation. Und was diese mit Pfadfinder und Bob Dylan zu tun hat und dass es Angst braucht, um überhaupt mutig sein zu können, darüber sprechen wir mit ihr in dieser Folge. Das neue Normal. Was steht jetzt eigentlich an? Unser Podcast in der zweiten Staffel mit Marc Dechmann, Roberto Isberna und Tina Gado. Die letzten Monate haben die Welt, Europa, Deutschland, unser Alltagsempfinden mehr verändert als die letzten Jahre. Warum ist das so? Und vor allem, wo kann uns das hinführen? Wo soll uns das hinführen? Und was brauchen wir dafür?
Hallo in dieser Episode. Hallo Sonja und hallo lieber Kollege Roberto. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Hi, grüß euch.
Hi.
Roberto, du hast gesagt, wir müssen unbedingt mit der Sonja sprechen. Warum?
Weil ich Sonja als Mensch kennengelernt habe, der unheimlich energetisch, fokussiert, kritisch, aware, empowernd ist. Vor ungefähr 2 Jahren bei unserer gemeinsamen Fortbildung zum New Work Professional sind wir uns zum ersten Mal begegnet und seitdem in regelmäßigen Abständen immer wieder für 2-3 Tage am Stück. Und da ist mir besonders aufgefallen, wie klar Sonja ist, wie detailliert sie denkt, wie wertschätzend und aufmerksam sie auch ist. Und hinzu kam dann ihre eigene private Veränderung im Laufe des letzten Jahres, der letzten 1,5 Jahre, nämlich von einem ziemlich sicheren Job in der Schweiz hin zur Selbstständigkeit an der Küste in Norddeutschland und wirklich diesen Schritt zu machen, auch zu Beginn der Pandemie, hat mich wirklich zutiefst beeindruckt. Und ich habe gemerkt, dass ihre große Stärke dann aber ist, dass sie so einen unglaublichen Optimismus, aber dann auch so gleichzeitig so einen realistischen Optimismus hat, bei dem ich dachte, wow, da kann ich mir auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden. Und deswegen dachte ich, mal so ein richtig gutes Gespräch mit ihr darüber führen, was man genau davon auch in diesen Zeiten irgendwie nutzen kann, über was man nachdenken kann, dachte ich, das ist doch Anlass genug, sie einzuladen.
Ja, wow. Sonja, wenn du das so hörst, findest du dich in der Beschreibung wieder?
Ich habe mir gerade aufgeschrieben, realistischer Optimismus. Das finde ich eine total schöne Beschreibung. Ich hätte das selber, glaube ich, gar nicht so genannt. Aber ja, ich finde mich durchaus wieder und fühle mich auch ein bisschen geschmeichelt, Roberto, dass du mir so zurückspiegelst als Klassenkamerad sozusagen.
Ja, genau, als Klassenkamerad. Wann hattet ihr eure gemeinsame Ausbildung?
Das ging los, glaube ich, Mai, oder?
Ja.
Anfang Mai 2019.
Ja, genau. Und durch Corona ist es dann ein bisschen länger gegangen. Es hat sich, glaube ich, ein halbes Jahr oder sowas dann noch gezogen bis September 2020. Also das war auch eben nochmal spannend, ne? Von dieser Prä-Corona-Zeit eine Fortbildung richtig in Natura und in Präsenz zu machen und dadurch halt nochmal in einen intensiven Kontakt zu kommen und das dann aber, ja, auf das Virtuelle auszudehnen und da aber auch diesen Weg gemeinsam zu gehen. Ich glaube, das war nochmal eine ganz besondere Fortbildung, unabhängig vom Inhalt.
Ja, spannend. Was macht eigentlich Corona mit New Work und den Facetten dazu? Können wir am Rande mit erforschen. Liebe Sonja, wann hast du dich als Person zum ersten Mal als wirksamer Teil unserer Gesellschaft erlebt? Was war der Zeitpunkt, wo du zum ersten Mal sagtest, oh, du hast Einfluss, du kommst in Kontakt mit dem großen Ganzen?
Wie weit darf das zurückgehen? Kindheit?
Erste Erinnerung, ja.
Pfadfinder. Ich war tatsächlich bei den Pfadfindern gewesen und habe dort auch ein Gefühl für Gemeinschaft bekommen, das auch mit Pflichten einhergeht. Ja. Und es war für mich damals ein ganz, ganz wichtiges Learning, weil ich als Einzelkind aufgewachsen bin. Ich hatte eigentlich nur Privilegien, nicht besonders viele Pflichten. Und das war so das erste Mal, wo ich dachte, ach guck mal, da ist ja noch, sind ja noch ganz andere Dimensionen außer mir selber, die es zu schützen gilt und wie man sich kümmern kann. Und es kann sich besser fühlen, was zu geben, als was zu bekommen. Das war so das erste Mal, wo ich einen tieferen Sinn für was zusammen bewegen bekommen habe.
Und hast du da, Sonja, eine ganz konkrete Situation, die dir direkt so aufploppt, wo sich das so verdeutlicht hat?
Ja, wir waren natürlich auf Zeltlager, ne, wie das so gehört. Und das war so kurz bevor ich in die Schule kam, glaube ich. Und meine Mutter erzählt immer noch, das war so ein Zeltlager, 5 Tage eine Unterhose sozusagen. Ne. Ich kam sehr sparsam mit Ressourcen aus damals. Und wir haben Gruselgeschichten uns gegenseitig am Lagerfeuer erzählt und Nachtwanderungen gemacht. Und es sind gerade diese Abendsituationen, die mir da ganz besonders in Erinnerung bleiben, weil es war so ein bisschen eine leicht beängstigende Situation. Und wie schaffen wir das gemeinsam, uns dadurch zu navigieren und gemeinsam unseren Weg zu finden sozusagen.
Ja, was macht das heute noch aus? Was hast du damals als Rechte und Pflichten, ich habe mehrere Seiten kennengelernt, was ist die Prägung, die dich heute noch ausmacht?
Ein Stück weit so diese Auffassung und diese Haltung, kann ich bekommen, was ich gerne möchte, indem ich gebe, was ich gerne möchte. Also zum Beispiel, ich möchte gerne wertgeschätzt werden, ich möchte gerne anerkannt werden. Das kann ich bekommen, indem ich den Menschen das gebe und einfach sehr großzügig selber mit diesen Dingen bin und dann darauf vertraue, dass die ganz automatisch auch wieder den Weg zurück zu mir finden. Das ist so eine Sache.
Und ja, würdest du also sagen, das ist auch nach wie vor so? Also da bist du von überzeugt und die Bestätigung bekommst du vielleicht tagtäglich, aber zumindest in regelmäßigen Abständen.
Ja, durchaus. Also für mich hat das immer funktioniert. Und jetzt kann man sagen, ich hatte natürlich auch das Glück, in einem relativ sicheren Umfeld groß zu werden, wo es keine unmittelbaren Bedrohungen gab, wo man vor nichts wirklich Angst haben musste. Das kann durchaus sein. Aber das hat in mir jedenfalls dieses Grundvertrauen geprägt, dass es schon gut geht und dass Großzügigkeit was Selbstverständliches ist.
Wenn du das letzte Jahr anguckst, das hat uns ja alle sozusagen aus einem alten Normal rausgeworfen. Hast du heute immer noch das Gefühl, auf deine Art wirksamer Teil der Gesellschaft zu sein? Und wenn ja, wie?
Wieder, interessanterweise. Und anders. Ich hatte eine Phase in meinem Leben, die war durchaus, sagen wir mal, 10, 15 Jahre lang, in der es sehr stark um meinen eigenen Fortschritt ging in den klassischen Maximen einer Leistungs- und kapitalistischen Gesellschaft. Ja, ich wollte Karriere machen, so schnell wie es irgendwie geht, war mordstolz drauf, ganz oft die Jüngste zu sein, die das und das erreicht hat, schon unglaublich viel zu können, Verantwortung zu bekommen und halt einfach diese Leiter hochzusteigen. Und habe mich selbst auch sehr stark darüber definiert, was es da an Preisen zu gewinnen gab, sozusagen. Und dann kam so eine Phase, in der es Gelegenheit gab, das Ganze mal zu hinterfragen. Und dann kam Corona noch irgendwie als Katalysator obendrauf, was dazu geführt hat, dass jetzt für mich die Prioritäten ganz anders sind und ich mich selber wieder stärker mit meiner Pfadfinderin-Vergangenheit und Identität verknüpft fühle, als ich das die letzten 13, 15 Jahre gewesen bin.
Würde ich dir Unrecht tun, wenn ich sage, okay, Karriere machen und sich als prägender Teil der Gesellschaft zu sehen, widerspricht sich?
Es kommt ein bisschen drauf an, was ist das Ziel, ne? Mit welchem Ziel mache ich Karriere? Mache ich Karriere, damit ich mir eine super fancy Wohnung leisten kann und 3-mal im Jahr Luxusurlaube machen kann? Ist das so mein Warum? Oder ist das Warum, ich möchte gerne eine gewisse Funktion einnehmen können, in der ich eine Steuerungsbefugnis habe, in der ich Dinge gestalten kann? Da würde ich einen Unterschied machen. Das Zweite würde ich für sinnvoller und hilfreicher für die Gesellschaft erachten als das Erstere, wenn denn die Intention ist, eine Zukunft zu kreieren, die gut zu den Menschen ist.
Wir kommen in das nächste Kapitel und schlagen sozusagen die nächste Seite auf. In welcher Kunstform fühlst du dich zu Hause?
In ganz vielen. Ich mache selber super gerne Musik. Ich spiele Gitarre und singe dazu und merke einfach, wie mein eigener Energiepegel steigt, immer wenn ich das mache. Das ist was mir unglaublich viel zusagt. Ich finde aber auch die Schnittstellen und die Überschneidungen spannend, wenn verschiedene Kunstformen zusammenkommen. Also zum Beispiel Film und Musik oder Architektur und Literatur, solche Dinge finde ich total faszinierend.
Ja, dann gehe ich mal aber aus von der Musik, weil du mir das zuerst angeboten hast. Und wenn du eine Schnittstelle zu Film oder sowas bauen willst, kannst du das gerne. Wenn du die aktuelle Zeit siehst und da reinfühlst, welchen Songtitel würdest du der aktuellen Zeit geben? Was kommt da hoch?
Bob Dylan, A Hard Rain's a Gonna Fall.
Ah, warum das?
Weil das Lied davon erzählt, wie die Welt Menschen prägt und Menschen beeinflusst. Und es erzählt auch vom, würde ich sagen, vom Aushalten von Situationen. Vom Aushalten von Bildern, die nicht so leicht zu verdauen sind. Und von Veränderung.
Bring das mal in Zusammenhang mit heute. Was sind die harten Bilder dieses, was schwer auszuhalten ist?
Ja, schwer auszuhalten sind dieses nicht mehr zusammenpassen wollen von gewissen Narrativen, die wir einfach um uns rum hatten die letzten Jahre. Zum Beispiel das klassische Wachstumsversprechen. Ne? Wenn die Wirtschaft nur wächst und alle Leute Arbeit haben und gewisse Industriezweige weiterhin erfolgreich sind, dann geht's uns allen gut. Und das ist ja eine Erzählung, die so ein bisschen ihre Glaubwürdigkeit verloren hat, zumindest für mich ganz persönlich, weil ich finde, es passt nicht mehr so richtig zusammen, wenn man sich anguckt, dass diese Art von Wirtschaftswachstum auf dem Ausbeuten von Ressourcen beruht. Diese Ressourcen sind nicht unendlich, ganz im Gegenteil. Und dass dieses Wachstum auch an ganz vielen Stellen Leid und Konsequenzen unschöner Art produziert. Das ist ein schwer auszuhaltendes Bild, weil ich weiß nicht, wo ich den Stecker ziehen kann, was ich jetzt ab morgen anders machen kann, um da nicht mehr mitmachen zu müssen, sozusagen.
Ja, jetzt wirkt Corona wie so ein Brennglas und ich würde dich fast einladen, wirf mal einen Blick durch diese Linse auf Situationen. Wenn du da reinguckst, was ist das, was heute dich diese Frage anders stellen lässt? Was ist die Situation, die du da vor Augen hast?
Ja, ich habe da so verschiedene Szenen, die mir hochkommen, wo ich dachte, jetzt werden gewisse Sachen einfach nochmal anders deutlich. Und jetzt lösen sich Dinge an den Rändern ab, sozusagen wie so ein Aufkleberchen, das nicht mehr richtig hält. Ich kann mich zum Beispiel erinnern an eine Situation, das war im ersten Lockdown gewesen. Da habe ich einen Workshop gehabt mit Führungskräften auf relativ seniorer Ebene in einem deutschen Unternehmen. Und du merktest wirklich, die haben gerade ziemlich zu knabbern. Und vielleicht zum allerersten Mal können sie das voreinander zeigen und eingestehen. Und das war ein ganz starker Moment. Da wurde gar nicht so furchtbar viel gesagt und da musste ich auch als Moderatorin gar nicht so viel machen. Aber ich habe trotzdem gespürt, hier geht gerade ein Knoten auf oder hier verändert sich gerade was.
Woran haben die geknabbert?
An dem Nichtwissen, was als nächstes zu tun ist. Fragen gestellt zu bekommen, auf die die einzig richtige Antwort lautet, ich weiß es nicht genau.
Da würde ich gerne noch mal ganz kurz reinzoomen, so ganz auf persönlicher Ebene, Sonja. Wie kannst du das aushalten, wenn du eine wichtige Frage gestellt bekommst, wo du dann darauf antworten müsstest oder dann auch das tust? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, obwohl es total wichtig wäre, dass du es wüsstest.
Ich kann es jetzt besser aushalten als früher, weil ja auch in dieser Verwundbarkeit ganz, ganz viel Power drin steckt. Also es ist ja eigentlich das Paradoxon schlechthin, das Leadership, finde ich zumindest. Ne? Früher war eben der Chef derjenige mit dem Eckbüro, der immer auf alles eine Antwort wusste. Ne? Und jetzt sind die Leute, die in Führung gehen, diejenigen, die mit einer gewissen Verwundbarkeit und Echtheit auch da reingehen und sagen, das ist, was ich wahrnehme. Ich weiß keine Antwort, aber lass uns doch gemeinsam die Antwort finden. Das musste ich auch lernen.
Ja, wir haben eine Tradition und die Tradition ist, dass dein Vorgast dir eine Frage gibt. Und jetzt gerade habe ich die Intuition, die könnte total gut passen, liebe Sonja. Dein Vorgast fragt, was hast du, Sonja, ab morgen Lust anders zu machen? Warum und wie?
Das fällt mir jetzt gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich gerade Änderungen eingeführt habe in meinem Leben. Und jetzt gerade dabei bin, die zu festigen und zu Gewohnheiten zu machen. Und jetzt die Überlegung, da jetzt noch was anderes drauf zu packen, ist gar nicht so einfach. Aber ich könnte was mitnehmen. Ich war gestern in einer osteopathischen Praxis und habe dort einen Impuls bekommen, wie ich mich anders bewegen könnte. Und das ist was ganz Konkretes, was ich tatsächlich ab morgen berücksichtigen kann, anders zu machen. Und das kann auch durchaus eine Metapher sein, ne? Sich anders bewegen. Das heißt, du hast immer noch das gleiche Ziel. Du willst zum Beispiel aufstehen oder du willst dich hinsetzen. Aber du machst das mit einer Achtsamkeit. Und das ist ein Thema, was mich auch schon seit ein paar Jahren begleitet, aus diesem Autopiloten rauszukommen. Vor allem in Situationen, wo es meine ganze Wachheit braucht.
Wie schaffst du das, aus dem Autopiloten rauszukommen?
Da gibt's für mich zwei Sachen, die gut funktionieren. Nummer eins ist, mir vorzustellen, wie so ein Kameraschwenk passiert von meiner eigenen Perspektive in so eine Beobachter- oder Vogelperspektive rein. Und das andere ist, ich habe die Eigenart, ich glaube, das teilen sehr viele Menschen, dass ich unwillkürlich manchmal die Luft anhalte. Kennt ihr das? Also wenn man jetzt zum Beispiel eine knifflige E-Mail formuliert oder Mehl abwiegt oder so, das sind Momente, wo ich die Luft anhalte, weil ich mich konzentriere, was überhaupt ja nicht hilfreich ist, ne? Weil gerade da braucht der Körper ja Sauerstoff. Und dann ertappe ich mich dabei, wie ich die Luft anhalte und denke, ah, schau mal, jetzt machst du es wieder. Und nehme das als Anlass, einfach mich in der Situation gerade wahrzunehmen. Und da das häufig eben stressige Situationen sind oder Situationen, bei denen es zählt, passt das ganz gut zu dem Thema Entscheidung treffen und Leadership auch dazu.
Jetzt habe ich die Frage gestellt in dem Kontext, wo du sagtest, ja, ich war in dieser Situation, da waren diese Manager und die haben sich auf einmal Fragen ganz anders gestellt. Und du selber sagst auch sozusagen, na, eigentlich ist gerade dieses aus dem Autopiloten rauszukommen. Ist das das Thema? Was passiert mit diesen Managern oder wie haben die Zeit danach gestaltet, die erstmal anders ist? Wie gestaltest du die Zeit anders?
Ja, das Interessante finde ich, es ist ja so eine Wellenbewegung und das sind Phasen, in denen es einem recht gut geht mit der unvorhersehbaren Veränderung und man das Gefühl hat, ja, ich surfe jetzt hier die VUCA-Welle und das ist alles easy und kriege ich hin. Und von einem auf den anderen Moment kann das plötzlich wieder anders aussehen. Und das in sich selber zu beobachten, aber auch die Achtsamkeit zu haben, an seinem Gegenüber zu spüren, ist er jetzt gerade oben auf der Welle oder hat er jetzt gerade eine schwierige Phase, die er durchlebt? Das finde ich, das hat jetzt mir auch nochmal ein anderes Fingerspitzengefühl gegeben. Also ich hatte ja zum Beispiel, während ich diese Workshops moderierte in der ersten Zeit, passierten nebenbei zwei Sachen. Einmal einen Umzug. Wir hatten noch Sachen in der Schweiz, die mussten nach Deutschland. Und dann haben wir ein altes Haus renovieren lassen. Und das brachte eigentlich jeden Tag unvorhergesehene Dinge zutage. Ne? Also bei so einem Altbau ist das, eine Freundin von mir sagte, hinter jeder Tapete lauert ein Abgrund. Und so war es tatsächlich auch. Also wir sind hoffnungslos übers Budget rausgegangen. Es musste unser ganzer Garten ausgehoben werden. Also es waren wirklich, also viel mehr unvorhergesehene schlimme Dinge hätten nicht passieren können. Und da habe ich mich eben selber auch dabei beobachtet, wie fragil eigentlich diese gefühlte Sicherheit in Zeiten der Unsicherheit doch ist.
Und da möchte ich auch nochmal kurz reingehen, vielleicht auch aus egoistischen Gründen, sondern ich habe das ja so ein bisschen begleiten dürfen, auch diesen Prozess, zumindest aus der Ferne. Und ich habe dich aber zu keiner Zeit kopfschüttelnd gesehen oder gehört oder empfunden. So ein Prozess, den du beschreibst, der ist ja auch sinnbildlich für jegliche Art von größerer Veränderung, ja? Weil hinter jeder größeren Veränderung kann ja eigentlich auch ein Abgrund liegen, ne?
Ja, absolut.
Was hat dir geholfen, daraus diese Kraft zu schöpfen, die dazu geführt, dass du jetzt da so sitzt, wie du sitzt? Dich kann jetzt keiner sehen, nur hören, aber du sitzt aufrecht. Auch der Osteopath wahrscheinlich hat dir dabei geholfen. Aber auch darüber hinaus, weil mich das natürlich dann auch ganz persönlich interessiert. Was würdest du dazu sagen?
Also, was mir enorm hilft, ist wahrscheinlich meiner Persönlichkeit geschuldet, ist immer die Interaktion mit anderen Menschen. Ne? Und ich mag mich sehr gut erinnern, da gab es so Situationen im Frühjahr, Roberto, da ging es dir gar nicht so gut. Und ich habe mit dir kleine Pep-Talks geführt, ne? Und habe gesagt, komm hier, guck doch mal und ich kann dir das empfehlen oder ne? Da könnten wir vielleicht was aufgleisen. Und sowas kann ich und kann dann aber eine halbe Stunde später auf dem Sofa sitzen und total verzweifelt sein, weil mein Umzugsgut in Zürich im Regen steht und die nicht wissen, wie sie das in den Wagen kriegen sollen und mich fragen, ob diese komischen Plastikstühle da wirklich mit sollen. Und ich weiß, jeder dieser Plastikstühle ist ein kleines Kunstwerk und natürlich müssen die mit, ja.
Sonja, du hast dieses Bild von Luftanhalten gebracht, wenn es um was geht. Und wenn du jetzt die Zeit guckst und mal ein bisschen größer zoomst, was ist das, warum du die Luft anhältst und was steht jetzt eigentlich für uns an im Großen und Ganzen? Was ist das, wo du die Luft jetzt anhältst und was steht jetzt eigentlich an?
Wo ich im Moment die Luft anhalte, ist bei dem Gedanken, wie groß kann das Ganze werden? Ich hatte jetzt einen Wirkungskreis, der relativ überschaubar gewesen ist und überlege jetzt, wie kann ich diesen Wirkungskreis erweitern und noch mehr machen, aber auch nicht nur für Geld mehr machen, sondern einfach hier auch in der Region noch mehr bewegen, mich da verwurzeln und ein Stück weit auch ja, den Leuten hier was geben. Also meine Fähigkeiten so einsetzen, dass sie hilfreich sind in der Gesellschaft hier. Das ist so für mich ganz konkret. Das ist so das, dieses, was mich im Moment so, da halte ich ein bisschen die Luft an. Und was steht eigentlich an für die Gesellschaft und im großen Ganzen, ist, glaube ich, wie schaffen wir das aus der Erkenntnis, ganz so kann das nicht weitergehen, tatsächlich in ein sinnvolles Handeln reinzukommen. Jeder für sich und alle zusammen im Großen. Ohne mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, die und die müssen sich erstmal bewegen. Oder diese und jene Rahmenbedingungen müssen erstmal geschaffen werden.
Was macht Handeln sinnvoll, wenn du sagst, wir müssen in ein sinnvolles Handeln kommen?
Ja, ein Handeln, das am Ende des Tages mehr nutzt, als es schadet für unsere Gesellschaft und für unseren Planeten und das große Ganze insgesamt. Also ich glaube, das ist einfach jetzt eine neue Variable in der Rechnung, die viele Leute so nicht auf dem Schirm hatten. Was ist so netto das Ergebnis von der Herstellung eines Produktes oder dem Anbieten eines Services? Was macht das nicht nur in puncto Umsatz oder das macht mein Leben etwas bequemer und es ist schön, am nächsten Tag schon ein Paket da zu haben mit dem, was ich möchte, sondern was ist denn der insgesamt der Footprint von dem? Das ist, glaube ich, ein Bewusstsein, das vielen in den letzten 12 Monaten deutlicher gedämmert ist, als es das in der Vergangenheit der Fall war.
Ja, darf ich dich ein bisschen provozieren?
Gerne.
Also ich verstehe diesen Punkt wie, ich bin da nochmal anders aufgewacht. Ich merke, dass dieses mir besonders wichtig wird. So, und da habe ich Resonanz drauf. Wenn du das mal aber fortschreibst, was passiert mit dem Uns? Was ist das, was dadurch jetzt ins Leben kommt? Gibt es darin eine neue Qualität? Zoom noch mal ein bisschen größer. Ja, was heißt das für das Kollektiv, für uns?
Naja, also mal zu Ende gedacht. Wenn jetzt Menschen lernen, okay, die Welt, wie ich sie mir erklärt habe, möchte ich eigentlich so nicht mehr unbedingt haben, sondern ich möchte gewisse Dinge ändern in meinem Wirkungskreis und viele Leute gehen in die Richtung und viele Leute lassen auch diese Maske fallen, diese Maske von, ich weiß, wo es lang geht, ich habe die Power und ich habe auf alles eine Antwort und fangen an, wirklich gemeinsam gewisse Dinge neu zu denken und neu zu gestalten, im Kleinen wie im Großen. Es gibt diesen Spruch from Ego-System to Ecosystem, der bei mir ganz viel Resonanz gemacht hat, als ich den zum ersten Mal gehört habe. Das ist ja in der Theory U ein ganz zentraler Dreh- und Angelpunkt. Also dieser Perspektivwechsel hin zu, was können wir gemeinsam bewegen und das System dazu befähigen, sich selber zu sehen in dem Kontext eines noch größeren Gefüges. Und ich glaube, das ist so die Kehrtwende, dass nicht mehr jeder Teil in der Gesellschaft versucht, für sich das Beste rauszuholen und für sich das größte Stück vom Kuchen zu bekommen, sondern wirklich sich im Kontext des Gesamten zu sehen, mit einer gewissen liebevollen Bescheidenheit, würde ich sagen.
Und was ist das, wo du sagst, da entsteht diese neue, oder was wäre für dich der neue Handlungsimpuls? Was heißt das für deinen Veränderungsprozess, den du gerade hast?
Naja, einfach sich trauen, gewisse Fragen zu stellen. Beispiel irgendwie, jemand sagt, hier, unsere Ziele für das Team fürs nächste Jahr sind, wir müssen noch mehr Wachstum generieren, wir müssen dieses strategische Projekt aufgleisen und wir müssen die Kunden von XYZ endgültig überzeugen. Und dann nicht einfach zu nicken und zu sagen, jo, verstanden, wie kann ich dazu beitragen, sondern zu sagen, und warum eigentlich? Also warum machen wir das? Und was ist eigentlich genau das Problem, das wir lösen und warum ist das Problem ein Problem? Und ist es wirklich ein Thema oder ist es was, was wir uns ausdenken, um unsere Aktionäre glücklich zu machen sozusagen?
Weil das dann nicht mehr richtig ist, die Aktionäre glücklich zu machen?
Weil das eine Art von Incentives wiederum fördert, die dazu führen, dass es Handlungsimpulse in Richtungen gibt, die uns langfristig allen nicht gut tun.
Ich würde auch an dieser Stelle nochmal gerne daran gehen, auch wenn wir so jetzt eben diese Makroebene versuchen zu untersuchen. Du hast ja im Grunde genommen dieses From Ecosystem to Ecosystem initiiert vor Corona. Die Selbstständigkeit hast du, glaube ich, nicht, die hast du zwar noch nicht gestartet, aber du hast den anderen Job beendet, bevor Corona sich angekündigt hat. Und dann kurz vor oder zu Corona bist du dann in die Selbstständigkeit gegangen, um eigentlich das zu leben, was du gerade beschrieben hast, wenn ich das so zusammenfassen kann. Inwiefern hast du Verständnis auch für die Menschen, die diesen mutigen Schritt nicht gehen und das nicht so sehen, dass das Ecosystem langfristig wichtiger ist als das Ego-System?
Also interessanterweise fand ich das jetzt gar nicht so mutig. Es war für mich einfach folgerichtig. Aber Mut bedeutet ja, ich habe eine Angst und überwinde diese Angst. Also ohne Angst gibt es ja keinen Mut. Und interessanterweise hatte ich keine Angst, dass das schiefgehen kann. Ich hatte das Grundvertrauen, dass das gut kommt, wenn ich meiner Leidenschaft folge und die Intention habe, dass ich damit was bewegen möchte und andere einladen möchte, mit mir gemeinsam was zu gestalten. Und ich glaube, dass das auch fast schon der Schlüssel ist. Angst ist, denke ich, eines der größten Hemmnisse, die es in unserer Gesellschaft gibt. Angst vor dem Verlust von Status, Kontrolle, Macht, Reputation zum Beispiel, ist ein ganz großes Hemmnis, warum sich in Organisationen relativ langsam nur Dinge ändern können. Und das sehe ich als eine der Schlüsselherausforderungen, Menschen zu helfen, diese Ängste zu überwinden, also denen in die Augen zu gucken, zu schauen, wo kommen die eigentlich her? Weil die haben wir ja nicht ab Geburt, ne? Also es liegt ja kein Baby in seinem Krabbelstall und überlegt sich, wie kann ich sicherstellen, dass ich mein Gesicht wahre? Das ist ja was Kinder sich überhaupt nicht fragen. Womit aber erwachsene Leute, die mitten im Leben stehen und beruflich erfolgreich sind, durchaus die ein oder andere grübelnde Minute verbringen. Und wie können wir diesen Menschen helfen, wieder das Kind in sich zu entdecken und ihren Ängsten einfach so ein bisschen den Stachel zu nehmen? Weil die sind in aller Regel Gespenster, die nicht wirklich eine Handhabe auf uns haben. Das passiert alles nur im Kopf.
Ich überlege gerade so, jetzt sind wir drei ja sozusagen in unserer professionellen Bubble ein Stück mit drin, gut ausgebildet und sozusagen mit ordentlich Rückenwind kann man dann auch diesen mutigen Schritt gehen in die Selbstständigkeit, lalala. Ist das etwas, was man eigentlich so als Anspruch auch formulieren könnte für alle oder für andere Gruppen unserer Gesellschaft, die möglicherweise eine andere Herkunft haben? Ist das etwas, was du verallgemeinern würdest oder gilt das für manche und für andere weniger?
Also ich glaube nicht, dass jeder Mensch sich selbstständig machen sollte im Sinne von, ich gründe jetzt mein eigenes Unternehmen oder ich mache mein eigenes Ding. Aber ich glaube, das Mindset, das kann ich eigentlich wirklich jedem nur ans Herz wünschen, zu sagen, wer bin ich und was will ich gerne? Und einfach damit mal anzufangen und dann zu schauen, okay, jetzt der Wirkungskreis, in dem ich mich befinde, die Organisation, von der ich Teil bin, das System, in dem ich hier arbeite, will ich das wirklich? Passt das zu dem, wer ich bin? Und den Mut zu haben, das auszuhalten, wenn die Antwort nicht Ja lautet. Obwohl dann die Konsequenz nicht unbedingt sein muss, in die Selbstständigkeit zu gehen. Da gibt es ja noch ganz viele andere Möglichkeiten.
Also bei mir klingelt jetzt so Folgendes an. Jetzt nicht Selbstständigkeit im Sinne des Unternehmerischen, aber Selbstständigkeit in meinem Mindset einzunehmen, zu bekommen, zu verankern. Stichwort Verantwortlichkeit, konsistentes, kongruentes Handeln etc. Das würde dann eher eben das Beschleunigen from Ecosystem to Ecosystem. Das heißt eigentlich ein Mindset der Selbstständigkeit, ne, selbst, also Ego, würde eigentlich dann zu dem Eco führen. Ist das so gedacht, gemeint? Weil im ersten Moment ist das ja zumindest von der Begrifflichkeit vielleicht irreführend oder widersprüchlich. Ne?
Ich glaube, der Unterschied besteht in dem Blick, mit dem du auf dich selber schaust. Ne? Der Ego-Blick ist ja, wie kann ich möglichst viel Ruhm und Ehre einheimsen und dafür sorgen, dass ich ein bisschen besser bin als alle anderen sozusagen. Ne? Der Blick mit der Selbsterkenntnis, den ich meine, ist ja, wie kann ich auf mich draufschauen und mich in meiner Gänze wahrnehmen und auch die Teile von mir integrieren, die vielleicht nicht zu meinem idealen Selbstbild passen. Und aus diesem Bewusstsein heraus dann sagen, wer bin ich eigentlich und was möchte ich?
Ich habe heute irgendwie so einen Widerständler in mir. Entschuldigung, Frage fast an euch beide. Wenn wir sagen, jeder soll ein Stück selbstständiger werden, dann habe ich Leute vor Augen, denen diese Norm, die wir damit kreieren, total Angst macht. Und du hast vorhin gesagt, Angst ist kein guter Ratgeber, weil Angst eng macht. Ich erlebe in unserer Gesellschaft viel Polarisierung. Ist das eine Norm, in der wir uns eigentlich gesellschaftlich ins Unglück führen? Mal sehr provokant gefragt.
Gibt ja diesen blöden Spruch, ne? Wenn jeder an sich selbst denkt, ist auch an alle gedacht. Ne?
Ja, genau.
Und ich finde, da ist in gewisser Weise kann das sogar hilfreich sein, ne? Also zuerst mal an sich selbst zu denken, geht es mir eigentlich gut und zum Beispiel beute ich mich gerade aus oder bin ich in einem Punkt, wo ich in Balance bin mit meiner eigenen Energie. Ja? Also viele Leute zum Beispiel beim Arbeiten von zu Hause arbeiten ja eher mehr als weniger. Ne? Also von daher ist auf sich selbst schauen, glaube ich, da extrem hilfreich und angebracht, damit es nicht zur Selbstausbeutung führt. Und eine Gesellschaft von Menschen, die sich selber bewusst sind, die selbstbewusst sind. Aber dann ist die Frage, mit welcher Intention leben sie das aus? Ne? Wird das ausgelebt mit der Intention, ich möchte möglichst viel für mich selbst anhäufen und ich möchte für mich das Beste rausholen? Das ist so dieses Mindset von, es ist nicht genug für alle da und der Kuchen ist fast schon verteilt. Oder ist das Mindset, es ist genug für alle da, wenn wir das nur wollen, ne? Und wenn wir teilen wollen und miteinander großzügig sind? Ich denke, das macht den Unterschied. Wie lebe ich ein Selbstbewusstsein aus?
Und wie komme ich in Kontakt mit Leuten, denen das Angst macht?
Ja, das ist im Moment so ein bisschen mein Job. Tatsächlich.
Inwiefern?
Ja, eben gerade die Arbeit mit Führungskräften, die einfach anders geprägt sind, die anders aufgewachsen sind, mit gewissen Glaubenssätzen durchaus groß geworden sind, was man tun oder lassen sollte, um ein guter und erfolgreicher Manager zu sein. Und der Kontakt kommt daher, dass viele, viele von denen spüren, dass sich was ändern sollte. Aber sie wissen nicht so ganz, wo und wie anfangen. Und das finde ich ja eine ganz wertvolle Ausgangsbasis. Und ich sehe mich so im Moment mit denen im Dialog und lade die ein, das gemeinsam zu überlegen. Und das ist das Interessante, was sich auch bei mir geändert hat. Ich war vorher komplett anders in meiner Attitüde gewesen, wie ich als Moderatorin an was rangehe. Ich war vorher sehr stark und sehr, sehr treibend. Und bin jetzt sehr viel geschmeidiger darin, Einladungen zu machen und so nach dem Motto, alles kann, nichts muss, helfe ich tatsächlich Leuten, ihre eigene Biografie zu verstehen und zu verstehen, warum ist mir das denn wichtig? Woher kommt denn die Angst vor dem? Was für Glaubenssätze schleppe ich denn mit mir rum, die ich mantraartig wiederhole, in mir selber drin oder sogar ausgesprochen, die gar nicht meine Idee waren, sondern die vielleicht von meinen Großeltern, von meinen Eltern oder von wem auch immer kommen. Und da war für mich wirklich eine ganz, ganz wahnsinnige Erkenntnis gewesen in der Arbeit mit diesen Leuten, wie sehr die jetzige Generation, die gerade in Organisationen die Weichen stellt, geprägt ist von der Nachkriegszeit. Die selber haben keinen Krieg und keinen Nachkrieg erlebt. Die wiederholen aber diese Glaubenssätze aus der Nachkriegszeit. Also zum Beispiel, das sind Sachen, da geht's wie darum, Leistung zu zeigen. Und mit Leistung erschaffst du dir so eine Daseinsberechtigung. Da geht's darum, nicht zu viel zu loben, sehr bescheiden zu sein. Das sind so gewisse Maxime, die da einfach mitschwingen. Und was mir große Freude macht, ist, die Leute einzuladen, das miteinander zu teilen, festzustellen, oh, guck mal, wir haben hier alle ganz ähnliche Narrative, mit denen wir unterwegs sind. Und dann gemeinsam zu überlegen, was könnten denn alternative Erzählungen sein? Und wie kann ich denn jetzt anfangen, nicht mehr nach den Maximen meiner Eltern und Großeltern zu leben, sondern mein eigenes Buch zu schreiben sozusagen oder meine eigene Melodie zu komponieren?
Ich würde gern noch mal kurz an dem Gedanken der Angst anknüpfen und dich fragen, Sonja, wenn du es ein Stück weit verallgemeinern müsstest, was wären vielleicht so Grundängste von den Menschen, mit denen du arbeitest, die jetzt eben auch das ein Stück weit verhindern, sich dieser Ungewissheit, wie es weitergeht oder was die nächste richtige Antwort wäre, hinzugeben, zu öffnen? Was sind da vielleicht so 2, 3 mögliche Punkte?
Also ich glaube, das eine ist so die materielle Schiene, so ein bisschen Existenzangst. Habe ich genug, um meine Familie zu versorgen und ein gutes Leben zu führen? Und das andere ist so diese Angst, bin ich gut genug? Bin ich dem gewachsen, was von mir erwartet wird, in puncto Leistungsfähigkeit, Kompetenz, solche Dinge?
Ja, und könnte ich mich eigentlich ohne meine Rolle behaupten? Also bin ich als eigener Mensch wert und genug? Oder brauche ich meine Rolle, um Identität und Status zu machen? Und damit ist die Frage der Selbstständigkeit sehr eng verknüpft. In dem Moment, wo ich den Wert in mir nicht sehe, ist die Frage, mich auf einem Markt sozusagen frei anbieten zu können, in Anführungszeichen, nicht so selbstverständlich. Sondern dann bin ich eher in meiner Funktion, in dem Dinglichen der Welt.
Genau, und wenn ich das jetzt so sagen würde, dann würden wahrscheinlich meine Kunden alle das so ein Gesicht machen, als hätten sie gerade eine Zitrone gebissen. Aber eigentlich hat diese Transformation auf der persönlichen Ebene, die dann später auch eine Transformation auf einer gesellschaftlichen Ebene ermöglicht, hat das total viel mit Selbstliebe zu tun. auch wenn das jetzt kein populäres Wort ist in Führungskreisen, letzten Endes ist es aber genau das. Ne? Ein Mensch, der mit sich selbst im Reinen ist und sich in seiner Gänze lieben kann, hat ein ganz anderes Auftreten, hat eine ganz andere Resilienz im Umgang mit schwierigen Situationen.
Ja, kann ich, habe ich total Resonanz drauf. Und ich würde eine Frage dann stellen, wenn Sie sagt, das ist die Transformation im Kleinen. Und was passiert dann mit der Transformation auf einer gesellschaftlichen Ebene? Kann ich jetzt nicht widerstehen. Du hast es mir angeboten, ich hake nach. Wenn das alles so transformiert, was passiert auf der gesellschaftlichen Ebene?
Ich hätte gerne, dass auf der gesellschaftlichen Ebene gemeinsam ein Bild gemalt wird davon, wie wir die Zukunft gerne haben wollen. Wir haben sehr viel Diskussionen über, braucht es gewisse Gesetze, ja oder nein? Braucht es gewisse Leitplanken, ja oder nein? Ich würde super gerne eine Gesellschaft haben, in der es normal und okay ist, einen Schritt zurückzugehen und gemeinsam erstmal zu sagen, was für eine Zukunft wollen wir zusammen kreieren? Wenn wir in 5 Jahren aufwachen, wie sieht es hier aus? Wie fühlt sich das an, in diesem Land zu leben? Wie sind die Menschen miteinander?
Ja. Wer malt dieses Bild?
Das wird, glaube ich, gerade schon gemalt. Also ich stelle mir gerade so eine riesengroße, fußballfeldgroße Fläche vor, wo an verschiedenen Ecken gerade Menschen schon am Malen sind. Es wäre sehr schön, dafür noch einen Rahmen zu haben und ein offizielles Mandat zu haben, sozusagen von der Regierung des Landes zum Beispiel.
Ich würde sehr gerne, lieber Marc, wenn ich da jetzt so drauf gucke, das sehr, sehr mannigfaltig und ja, resonierend ist, einfach mal dich fragen, was liegt für dich so oben auf, wenn du da so drauf guckst, Marc, auf die letzten 40, 42 Minuten?
Ja, ich sehe einmal dieses raus aus dem Paradigma der 60er, 70er Jahre Leistungsgesellschaft und nach vorne geht's Shareholder Value, nicht Stakeholder, in eine selbst bewusstere Art des Seins in Organisationen. Bei mir liegt oben auf, dass in Organisationen eigentlich Transformation beginnt. Und das, was du, Sonja, gerade gesagt hast, und die spannende Frage ist sozusagen, was ist der Ordnungsrahmen für das Fußballfeld, wo alle eigentlich schon drin rummachen in ihrer Organisation? Und wie ist der Ordnungsrahmen irgendwie dazwischen zur Politik? Die Frage stellt sich. Und die hat bei mir sehr viel Resonanz. Ich nehme mit, dass Sonja die Luft anhält, wenn es eng wird oder wenn es spannend wird. Und ich sie mir bei mancher Situation herbeiwünschen würde, um genau zu gucken, was ist dieser Tipping Point? Weil wenn wir in so einer spannenden Zeit leben, das eine ganz spannende Sicht ist. Ich nehme mit Bob Dylan, A Hard Rain's Gonna Fall. Was passiert jetzt gerade? Also haben wir nicht einen Moment der Entscheidung? Und was bedeutet das individuell und was bedeutet das kollektiv? So würde ich die Frage für mich weiterführen. Und ich sehe jetzt ein Fußballfeld, wo Leute dran rummalen und bin gespannt, welche Ordnung sich da selbst organisierend einstellen wird. Roberto, das sind meine Bilder. Was sind deine? Was ist die Resonanz, die für dich die letzte Dreiviertelstunde hat?
Ja, wie so häufig resoniert natürlich bei mir auch immer der musikalische Bezug. Ich werde mir gleich mal auf jeden Fall im Bob Dylan reinziehen. Sehr schön und natürlich dann nochmal dezidiert auch auf den Text achten. Das Zweite, worüber ich noch jetzt auch noch weiterhin nachdenken werde, ist die Verknüpfung eben von Mut und Angst und dass es für Mut auch Angst braucht. Ne? Wir sagen ja erstmal, wir wollen zwar Mut, aber wir wollen keine Angst und dass das gar nicht ohneinander funktioniert. Da werde ich auch noch mal gut drüber nachdenken. Auch noch mal das Bild vom kleinen Baby, was jetzt wahrscheinlich nicht den Gedanken hat, oh, wie kann ich jetzt, ich möchte bitte nicht mein Gesicht verlieren. So, und dass wir irgendwie im Laufe unserer Adoleszenz genau dieses Gefühl der Angst aber irgendwoher bekommen. Und genau, da nochmal mit der Lupe draufschauen. Ja, und ansonsten gucke ich auch nochmal so auf die Pfadfinder. Das finde ich auch super. War ich ja selber nie. Ich war ja in der DDR. Ja gut, die Pioniere, da war ich natürlich auch dabei. Aber das ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes gewesen. Aber darüber werde ich auch nochmal nachdenken. Und mir vielleicht nochmal den Film Wes Anderson anschauen. Ich glaube, Moonrise Kingdom heißt der. Ja, und viele, viele andere kleine Sachen. Und darüber werde ich nochmal mit Sonja beim nächsten gemeinsamen virtuellen Tee sprechen. Sonja, was liegt für dich oben auf?
Bei mir schwingt noch der realistische Optimismus nach, der, glaube ich, auch eine ganz gute Zusammenfassung ein Stück weit ist von vielen der Aspekte, über die wir gesprochen haben. Für mich liegt oben auf, wie schaffen wir es, vom Mikro ins Makro zu kommen? Sehr viele Mikrotransformationen, die gerade stattfinden, braucht es einen Rahmen, um die groß zu ziehen, um die zu skalieren? Oder braucht es den Rahmen eben nicht? Und das ist was organisch Wachsendes, wie Pilze, die aus dem Boden schießen. Das ist so das, was bei mir nachschwingt, durchaus. Und ja, wie können wir Menschen ins Tiefe winken und dazu befähigen, ihren Ängsten ins Gesicht zu schauen?
Sonja, wir haben zwei Traditionen. Die eine kennst du schon. Welche Frage möchtest du unserer nächsten Gästin, unserem nächsten Gast mitgeben?
Was kannst du von deinem 5-jährigen Selbst lernen?
Was kannst du von deinem 5-jährigen Selbst lernen? Okay. Und wenn du dir diese Dreiviertelstunde anhörst, welchen Titel möchtest du deiner Folge geben?
Starkregen und realistischer Optimismus.
Wunderbar. Roberto, Sonja, dann euch beiden super herzlichen Dank für eine sehr spannende Folge. Und allen Hörerinnen und Hörern am Endgerät ebenfalls viel Spaß. Schaltet wieder rein, wenn es euch gefallen hat. Das waren Roberto Svana Mark-Dechmann und die Sonja Sins. Vielen Dank.
Tschüss.